Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Maria und Jesusbildschützin Sanja Ameti muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Sie ist aber nicht die erste gewählte Volksvertreterin, die vor einen Richter treten muss. Im Gegenteil. Was halten die Nebelspalterinnen von verurteilten Politikern und würden wir selber zurücktreten, wenn es uns betreffen würde? Über das reden wir in der neuen Folge Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte. Gami, was fordert die Zürcher Staatsanwaltschaft? Sie hat ja jetzt Anklage erhoben gegen Sanja Ameti.
Gefordert wird ein Schuldspruch und eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 100 Franken, also total 10'000 Franken mit einer Probezeit von 2 Jahren, sowie ein Buß von 2'500 Franken und es kommen noch Verfahrenskosten von 1'500 Franken obendrauf. Dazu weiss man jetzt auch ein bisschen mehr, und zwar, weil die Anklageschrift offensichtlich beim Blick und bei 20 Minuten gelandet ist und dadurch bei den Medien so ein paar Details veröffentlicht worden sind. Und zwar, das ist ja am 6. September vom letzten Jahr passiert, und zwar zwischen dem 9. und dem 12. am Abend. Dort ist Sanja Ameti bis Untergeschoss von der bewohnten Liegenschaft von ihr in Zürich gegangen und hat dann mit einer Druckluftpistole, das weiss man jetzt, Marke Walter, dann die Schussübungen gemacht. Und die Staatsanwaltschaft, die hat 20 Einschusslöcher aufs Bild von der heiligen Maria mit dem Jesuskind gezählt und das überwiegend im Gesichts- und im Körperbereich. Was auch klar war, ist, dass das Bild aus dem Color-Katalog kommt. Der Katalog, der ist aber eben nicht zufällig, wie es dort gelegen, sondern der hat man explizit für die Schussübungen mitgenommen. Und die Aktion, die ist von der Sanja mit ihrem eigenen Handy festgehalten worden. Das war nicht das Handy von jemand anderem gewesen. Und die Bilder im Anschluss bearbeitet und dann auf Insta gepostet worden. Und aus all dem heraus begründet dann die Staatsanwaltschaft Klage damit, dass das Ganze stelle gegenüber gläubigen Christen unnötige, herabsetzende und verletzende Missachtung und eine Lächerlichmache vom Glauben da. Es sind die Gesichter von der zentralsten Figuren im Christentum als Zielscheibe gewählt worden und das sei eben eine potenzielle Gefährdung vom Religionsfrieden. Jetzt, Steffi, du bist natürlich mit der jungen SVP auch involviert gewesen, weil ihr habt unter anderem auch eine Anzeige erstattet. Jetzt aber so ein bisschen die Frage als Nebelspalterin. Wie siehst du das? Hat dich das überrascht, dass da die Anklage erhoben wird?
Ehrlich gesagt nicht, weil der Tatbestand ist klar erfüllt. Was mich allerdings erstaunt hat, ist die Seriosität, die man an den Tag gelegt hat. Man hätte können davon ausgehen, dass das Verfahren einfach schnell abgehandelt wird. Oder weil es halt auch ein Delikt ist, das jetzt nicht jedes Jahr 100-mal ausgeführt wird und vielleicht durchaus einen Nebenschauplatz kann darstellen im Verhältnis zu Vergewaltigung und Gewaltdelikt, dass das vielleicht ein bisschen versandet. Darum erstaunt es mich, dass es jetzt auch so schnell gegangen ist. Und was ich eigentlich auch noch gut finde, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt, oder? Weil das öffentliche Interesse ist sehr gross. Von dem her ist das, glaub, gerechtfertigt, so wie man das jetzt macht, hat mich aber erstaunt, aber die Anklage selber nicht. Und die, Gami, ich meine, du bist lang politisch aktiv gewesen, hast dich in diesem Gefilde bewegt und jetzt als Journalistin siehst und liest du auch viel. Hast du mit dem gerechnet?
Ich war überrascht gewesen, vor allem, dass es vor Gericht kommt. Also ich habe eher erwartet, dass das etwas, wenn überhaupt, oder, über einen Strafbefehl abgehandelt wird. Auch bei dir eben aus dem gegenteiligen Grund, weil das öffentliche Interesse so unglaublich gross war, dass man bei der Staatsanwaltschaft sich vielleicht auch entschieden hat, sich gar nicht auf das öffentliche Parkett zu wagen und sagt, man kann das mit einem Strafbefehl abhandeln. Vielleicht würde das die Frau Ameti dann auch so annehmen und die Sache wäre erledigt. Aber jetzt kommt es ja zu dieser Gerichtsverhandlung. Also es wird nochmal alles in der Öffentlichkeit breitreten und diskutiert. Das ist das, was mich überrascht, dass man als Staatsanwaltschaft in dem Sinn den Schritt geht. Und, was ich natürlich nachgeschaut habe, das ist ja wirklich etwas, wo es nicht oft Verurteilungen dafür gibt. Seit 1960 176 Verurteilungen. Also plus minus, kann man sagen, 3 pro Jahr. Und es sind auch die Fälle, wenn man sich anschaut, die sind ganz, ganz straubs. Einer ist zum Beispiel ein Künstler, der mal eine Frau ein Bild gemacht hat von einer Frau am Kreuz, ganz nackt, mit gespreizten Beinen. Und das war natürlich ein grosser Skandal, dass man das gemacht hat. Das war eine Verurteilung. Das sind alles sehr, sehr sonderbare Fälle. Und das könnte jetzt für mich auch so ein Präzedenzfall werden, dass auch so etwas kann zu einer Verurteilung führen.
Definitiv. Und wenn es ja zu so einer Verurteilung sollte kommen, wäre ja Zanja Ahmedi nicht die erste Parlamentarierin, die trotz Verurteilung in der Politik aktiv ist. Und das gibt uns eigentlich auch die Chance, dass wir über ein grösseres Thema reden können, und zwar die Rechtschaffenheit von Politikern.
Und damit verbunden ist ja immer so ein bisschen die Frage, was machen wir, wenn Politiker verurteilt werden? Und das finde ich eine ganz spannende Frage. Da denken wir doch, der muss aus dem Amt. Das geht gar nicht. Der muss weg. Das ist ein Skandal. Aber wenn man sich so ein bisschen die Schweizer Gesetzgebung anschaut, ist es so, dass Stand 22 es genau in 6 Kantonen die Möglichkeit zum Beispiel gibt für eine Amtserhebung. Auf Bundesebene gibt es das gar nicht. Also für Bundesräte oder Parlamentarier, wenn die jetzt verurteilt werden, dann muss man warten bis zu den nächsten Wahlen, wenn man damit unzufrieden ist als Wähler. Auf kantonaler und eben kommunaler Ebene gibt es so einzelne Möglichkeiten. Aber es ist spannend, es zielt in den meisten Fällen darum ab, dass man das ganze Gremium neu wählen lässt. Also wenn genug Leute aus der Bevölkerung zum Beispiel, es gibt es im Kanton Bern, es gibt 30'000 Stimmberechtigte, das wollen, dann kann man Neuwahlen ausführen. Aber es geht sehr, sehr wenig Fälle darum, jemanden persönlich aus dem Amt zu entheben. Also das finde ich doch noch eine ganz, ganz spezielle ja, Art und Weise, dass wir das zwar haben, aber dass doch nicht so etwas ist, wo auch in den Köpfen der Leute ist, dass man da aktiv will, ja, Leute ja, aus dem Amt heben. Was man auch muss sehen auf Bundesebene, wenn man ja wirklich möchte, auch Parlamentarier strafrechtlich verfolgen, hat man ja immer noch das, die Frage von der Immunität. Oder? Also man muss aktiv ja die Immunität von der Parlamentarier zum Beispiel aufheben, damit überhaupt eine Strafuntersuchung kann stattfinden. Und ich bin da ein bisschen in den Zahlen gewühlen. Und zwar von 1980 bis 2011 hat es 44 Gesuche gegeben, aber nur die Immunität von Elisabeth Kopp, Bundesrätin, damals ist aufgehoben worden. Ich glaube, man kennt da die Affäre. Was man seit 2012 kann sagen, die Zahlen sind eben aufgeschlüsselt, weil es hat sich geändert, dass es nicht mehr das Parlament die Immunität aufhebt, sondern es gibt jetzt Kommissionen, die das machen. Dort hat es 21 Gesuche gegeben und davon hat es 3 Aufhebungen gegeben von der Immunität, darunter eben der Andreas Glarner, so ein bisschen als der letzte Fall, den man kennt. Und was man kann sagen, dass die Immunität aufgehoben wird, ist der Grund am häufigsten die Ehrverletzung, dann folgt Amtsgeheimnisverletzung, Rassendiskriminierung oder der Amtsmissbrauch, aber das betrifft dann mehr Richter oder Bundesräte, wenn es um die Frage vom Amtsmissbrauch geht. Erstaunt dich, dass das so ein bisschen die Delikte sind?
Ja, eigentlich schon. Weil wenn du ja so ein bisschen ins Ausland schaust, ist ja so Korruption, Steuerhinterziehung, das alles so ein bisschen die grossen Delikte. Und bei uns ist eine Verletzung, ja, okay. Aber ich finde, es spricht ja auch wieder für die Schweiz, dass da unsere Politiker vielleicht ein bisschen weniger anfällig waren auf die krassen Delikte. Das spricht ein bisschen auch für unser System. Und die?
Es überrascht mich wie nicht, dass auch dass die Ehrverletzung darunter ist. Ich habe natürlich das Gefühl, das ist ein neues Phänomen, gell? Mit den sozialen Medien, wo auch, ja, sagen wir so, Krawall mehr ausgetragen wird, als das vielleicht früher passiert ist, wie man natürlich die Bühne hat. Man muss aber ganz klar sagen, wegen dem sind die ja nicht heilig und ganz unschuldig. Also, es ist nicht so, dass, wenn man sich so ein bisschen Geschichte anschaut, vor allem auch in den letzten vielleicht 20, 20, 30 Jahre, dass sie da immer ganz, ganz unschuldig gewesen sind, sondern es gibt Verurteilungen von Politikern. Und Steffi, du hast das ein Beispiel rausgesucht, dass wir uns mal vorstellen können, was die so ein bisschen gemacht haben.
Genau, ja, Politiker sind auch nur Menschen und das sehen wir jetzt gut in dieser Liste. Ich habe mich vor allem mit den nationalen Politikern auseinandergesetzt. Und da ist natürlich eines der Paradebeispiele, finde ich, ist der Pierre Modet von der FDP-Regierungsrat für Genf. Der ist eben gerade wegen Korruption verurteilt worden und ist voll wiedergewählt worden, was, glaube ich, alle erstaunt hat, weil niemand mit dem gerechnet hat. Dann haben wir den Filippo Lombardi, CVP aus dem Kanton Tessin. Er hat 6-mal den Ausweis entzogen bekommen und Urkundenfälschung gemacht, aber er ist immer wieder gewählt worden. Also scheint unsterblich zu sein. Der Cedric Wermuth von der SP. Ich sage es nochmal. Der Cedric Wermuth von der SP war ein Hausbesetzer und deswegen auch schon verurteilt worden. Er hat ihm aber wahrscheinlich mehr Fans in seiner Community eingehandelt als sonst irgendetwas. Und mein absoluter Favorit, der Jean-René Fournier aus dem Wallis, CVPler, hat 60 Gemeinnützigkeitsstunden kassiert, weil er gegen das Jagdgesetz verstoßen hat. Weil er hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben und dann herausgestopft in sein Büro hineingestellt. Und auch er ist wieder gewählt worden. Und natürlich, jetzt im Moment, glaube ich, der bekannteste Fall ist der von Andreas Glarner, SVP, wo seine Immunität, wie du vorher gesagt hast, aufgehoben worden ist. Und ich finde, das ist ein mega spannender Fall, weil aus dem könnte durchaus ein Präzedenzfall geben, weil er hat ein Deepfake-Video von der Sibel Arslan, Nationalrätin aus Basel-Stadt, veröffentlicht, wo sie quasi für die SVP hat geworben. Und sie hat nachher Anzeige erstattet. Und das Gericht muss sich jetzt eigentlich das erste Mal damit auseinandersetzen, was machen wir mit Deepfake-Videos, wo klar ist, dass es ja nicht echt kann sein. Also ich meine, ist ja logisch, dass Sibel Arslan wahrscheinlich nicht für die SVP wirbt, ob das erlaubt ist oder nicht. Und das hat natürlich schon noch krasse Konsequenzen, weil ich meine, das ganze Internet ist ja voll von Deepfake-Videos über Politiker. Also ich glaube, das wäre schon noch einschneiden und bin ich gespannt, wie denn das Gericht wird entscheiden. Und der Christian Imark auch von der SVP. Das ist jetzt noch offen, ob da Doris Leuthard wird Ehrverletzung Strafanzeige erheben, weil er hat einen Tweet abgesetzt und gesagt hat, ein Huhn bleibt halt auch immer noch ein Huhn. Ich muss jetzt ehrlich sagen, als Doris Leuthard, finde ich, hat sie da müssen drüber stehen. Es ist ja, also ich muss ehrlich sagen, ich musste sehr schmunzeln, als ich das gelesen
habe. Die Huhn-Affäre war wirklich sehr unterhaltsam gewesen, jetzt in dem Sommerloch, dass wir da das mitverfolgen können, den Schlagabtausch. Was ist eine Frage, ob man wirklich jemanden verurteilen kann, wenn man jemanden das Huhn bezeichnet. Das ist für mich sicher auch noch eine spannende Frage, ob sie da wird überhaupt eine Anzeige erstatten und dann was passiert, wenn man da über das Huhn beleidigt. Es ist aber so eine grössere Diskussion. Oder? Wir haben jetzt wie gesehen, es gibt verurteilte Politiker mehr als einen und das war nur eine Auswahl gewesen. Es gibt Möglichkeiten von der Amtsenthebung, aber eben nicht auf nationaler Ebene. Und es ist auch immer so die Frage bei der Immunität, wenn es vor allem um Straftaten geht, die ja mit dem Amt verbunden sind. Aber die grössere Frage, die ja ein bisschen dahinter steckt, ist einerseits, wo mich ein bisschen auch Wunder nimmt, wie du das siehst. Hast du das Gefühl, wir haben so ein bisschen eine Zunahme von Anzeigen von Politikern?
In letzter Zeit liest man ja immer wieder, ich glaube, jedem Jahr immer wieder von Politikern, wo entweder es wird ihnen angedroht, dass sie eine Anzeige sollen bekommen oder es wird ein Immunitätsverfahren geprüft. Aber Statistiken gibt es ja nicht wirklich dazu. Vielleicht ist es ein subjektives Bedürfnis, weil vielleicht früher auch ein bisschen weniger darüber Berichte erstattet worden ist. Wie siehst du das?
Ich habe den Eindruck, dass es vor allem so ein bisschen, ich würde dem sagen, die Entrüstungsdelikte sind, oder? Vor allem verbunden mit den sozialen Medien. Also üble Nachrede, Beleidigungen. Dass da die Hürde wesentlich tiefer ist, dass Politiker angezeigt werden. Aber auch andererseits Anzeige erstattet, oder? Wenn sie natürlich beleidigt worden sind, zum Beispiel im Internet. Das wäre so ein bisschen mein subjektiver Eindruck gewesen, dass man da die Entwicklung doch auch kann beobachten kann. Es wäre aber unglaublich spannend, auch zu sehen, wenn wir da eine anonyme Umfrage auch machen unter Politiker. Wie oft zeigen sie auch jemanden an? Und wie oft sind das einfach Kollegen aus dem Rat? Das würde mich dann schon noch wundern. Aber dass da irgendwie eine Anzeigenflut da ist, ist schon der Eindruck.
Definitiv. Und ich glaube, man kann vielleicht auch sagen, es hat grundsätzlich ein bisschen zugenommen, so das Denunziantentum, sage ich jetzt dem auch mal ein bisschen, dass man schneller zu der Anzeige greift. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein politisches Mittel geworden, um den Gegner auch ein bisschen mundtot zu machen. Vor allem oder mit diesen Ehrverletzungen und so. Ich finde halt, als Politiker musst du einfach ein dickeres Fell haben, weil du stehst in der Öffentlichkeit. Man schießt mit harten Geschossen, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Und das ist aber, ja, ich weiß nicht, ich finde es nicht so eine positive Entwicklung. Weil es so ein bisschen, man traut sich vielleicht auch nicht mehr so wirklich zu sagen, was man denkt.
Was für mich damit verbunden ist, ist so ein bisschen die Frage, was machen wir dann mit verurteilten Politiker. Und jetzt eben nicht nur im Sinn von diesen Delikten, die du und ich jetzt gerade darüber geredet haben, aber wir haben jetzt auch ganz viele Fälle gehört von anderen Verurteilungen, wo wir uns doch auch die Frage stellen können, sollen verurteilte Politiker zurücktreten oder zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr zu der Wahl zugelassen werden? Wie siehst du das? Ist das ein No-Go für dich?
Ich fände es nicht richtig, wenn man das verbieten würde. Man sieht ja in Amerika, die kennen das, in gewissen, also eigentlich in den meisten Bundesstaaten, sind Straftäter von den Wahlen ausgeschlossen. Und das bedeutet natürlich in Amerika, dass 4 bis 6 Millionen Menschen nicht wählen können. Und es zeigen auch Studien, dass das halt zu Exklusion, zu Gefällen zwischen den sozialen Schichten kommt. Und es kann natürlich matchentscheidend sein, wer zu den Wahlen zugelassen ist und wer nicht für den Ausgang von Wahlen. Und ich finde, das darf man schon nicht vergessen. Und wenn man eine Demokratie ist, sollen auch die Leute können teilhaben, finde ich, die dann entsprechend nachher den Schweizer Pass haben. Das ist für mich so der wichtige Punkt. Darum, ich glaube, die Gefahr ist zu gross und vor allem eine Demokratie soll mündige Bürger haben und dann soll der Bürger auch entscheiden können, möchte ich einen Straftäter oder nicht.
Ich bin da auch bei dir, dass ich wirklich von einer demokratiepolitischen Seite argumentieren würde, dass das letzte Wort ja bei den Wählern liegt in dem Sinn, oder? Möchte ich mich von so jemandem vertreten lassen und dass das natürlich ja, für mich schon das Matchentscheidende an dieser ganzen Sache ist. Das andere, was ich immer so ein bisschen damit hadere, ist, was ist, wenn es passiert während der Legislatur? Also ich habe jetzt jemanden gewählt und während der Legislatur wird er angeklagt und verurteilt für etwas, wo ich zum Beispiel als Wählerin sage, das ist für mich nicht akzeptabel und ich fühle mich nicht mehr von dieser Person vertreten. Und dann ist eigentlich die Frage verbunden, kann denn ein Straftäter mich auch vertreten? Das ist irgendwie so eine übergeordnete Frage. Und darum bin ich doch der Meinung, weil ich habe vorher über die Amtsenthebung geredet, dass wenn es zu einer Verurteilung kommt in einer Legislatur, müsste man darüber diskutieren, ob vielleicht auch die Hürden müssten gesenkt werden, dass man dann einzelne kann zur Wiederwahl erzwingen, also zur Neuwahl erzwingen, oder dass man sagt, es kommt zu einer Verurteilung. Man könnte vielleicht auch einen Katalog machen und sagen, hey, ab diesen Verbrechen, vielleicht ab 1 Jahr Gefängnisstrafe oder ab so hohen Geldstrafen, dass man dann darüber diskutiert, ob es automatisch dazu kommt. Das fände ich noch einen spannenden Punkt, wie das auch die Bevölkerung würde sehen und ob das ein Bedürfnis ist, können eigentlich auf Entscheid zurückkommen, was ja sehr demokratisch ist, auch während der Legislatur, wenn jemand während der Legislatur verurteilt wird.
Finde ich einen guten Einwand. Ich frage mich da aber ein bisschen, ob das vielleicht gar nicht so ein Thema ist, weil da eigentlich die Parteien oder die betreffenden Personen oder der öffentliche Druck schon genug korrigieren. Weil Es gibt ja einige Beispiele von vor allem Gewaltdelikten, die nachher. Ich meine, es ist auch immer das Risiko für eine Partei, so jemanden zu haben als deine Vertretung, oder? Und dann wird ja häufig auch Druck von der Partei ausgeübt, dass er zurücktreten muss oder er erliegt einfach einem öffentlichen, medialen Druck. Darum habe ich das Gefühl, könnte ich mir vorstellen, dass das Bedürfnis vielleicht gar nicht da ist, weil es schon korrigierende Mechanismen gibt, die in dem Sinne nicht rechtlich sind, aber trotzdem faktisch da sind.
Ja, aber jetzt gerade, du hast ja vorhin den Mode angesprochen, oder? Dort hat man ja enormen Druck gemacht und ist gegen ihn vorgegangen. Und was ist passiert? Er ist nachher wiedergewählt worden. Und das ist doch ein Risiko, das ich sehe. Es ist ja, also ich meine, es ist ja logisch, dass Parteien im Hintergrund Einfluss nehmen und auch versuchen, der Person ja einen Rücktritt nahezulegen, dass es in dem Sinn so schadlos wie möglich abläuft, dass das passiert. Aber die Partei kann sich auch täuschen. Das muss man auch ganz klar sehen. Und bei Mode war das ja wieder der Fall, sonst wäre er nicht mehr wiedergewählt worden. Und darum sage ich, die Bevölkerung muss schon im Endeffekt das entscheidende Gremium sein, das das hat. Für mich ist einfach die Frage, ob sie mehr Möglichkeiten sollten bekommen, zum Einzelnen zur Wahl während der Legislatur zu zwingen. Klar, du musst gewisse Hürden machen. Was nicht passieren darf, ist, dass da laufend einige Leute wieder Wahl mit irgendwie antreten. Nein, sondern dass man da vielleicht sogar ganz klare Kriterien formulieren und sagen, hey, in diesen Fällen ist es möglich. Fände ich eine spannende Diskussion, um zu sehen, ob das auch von der Bevölkerung in dem Sinn gewünscht wird. Weil, ja, die grundlegende Frage ist ja dann schon, ist jemand, der verurteilt ist, nicht mehr in der Lage, seine Wähler zu vertreten?
Ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist auch die Frage, was stellt sich eine Gesellschaft unter ihren Politikern vor? Ist das der absolute Vorzeigemensch, Musterschüler? Ist das ein Vorbild, das sich keine Fehler erlauben darf und auch so ein bisschen, ja, etwas Spezielles in dem Sinn darstellt, weil er fast am Perfektsein nahe kommt? Ich glaube aber, zum Beispiel gerade in einer Demokratie ist ja der Politiker auch immer ein Ebenbild von seinen Wählern. Also dass irgendwie jeder im Parlament vertreten ist. Und da finde ich eben auch beim Mode, die Leute haben ihn wollen, haben genau gewusst, dass er wegen Korruption verurteilt ist. Wenn sie einen korrupten Politiker wollen und finden, er ist feig, ja, why not? Also muss ich sagen, ja, ich glaube, es kommt doch ein bisschen darauf an, was für ein Delikt ausgeübt worden ist. Aber dann ist der Wähler genug korrigierend, um zu sagen, das will ich und das will ich nicht.
Es ist schon so, dass ich auch den Eindruck habe, dass wir ja als Wähler wie andere Maßstäbe an unsere Politiker setzen. Oder? Fängt schon ganz tief an, wenn wir bei den Linken schauen, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht und sie dann zum Beispiel in Flüger nach Thailand sitzen, dass es dann einen Skandal gibt. Oder? Man hat irgendwo in der Bevölkerung einen Anspruch, dass man als Politiker das, was man vertritt, dann auch so ein bisschen durchsetzt. Mhm. Und gerade bei Straftaten, oder, ist es natürlich schwierig, wenn du so ein Law-and-Order-Politiker bist, der sich für härtere Strafen einsetzt, der immer einen harten Kurs gefahren ist und du dann aber selber verurteilt wirst. Wobei man auch muss wirklich unterscheiden. Ich habe das Gefühl, es kommt ganz, ganz stark auf die Verurteilung drauf an, was der Wähler auch dann sieht in der Frage, wo fühle ich mich noch repräsentiert von dem. Und das ist schon nur, wenn es um politische Urteile geht oder wenn man das Gefühl hat, das war jetzt in dem Sinne eine Hetzjagd auf den. Oder man sagt, das Wähler, komm, ist jetzt ein Bagatelldelikt, das ist jetzt also gar nicht so schlimm. Hätte mir auch passieren können, zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich kann schnell fahren, wäre jetzt so etwas, was ich mir vorstellen kann, dass die Bevölkerung sagt, ja, hätte mir jetzt auch passieren können, dass man da nicht so hart ins Gericht geht. Aber dass es doch eine Linie gibt, wo man sich nicht mehr so repräsentiert fühlt. Und ich habe das Gefühl, das könnte sein bei vor allem so Gewaltdelikt, oder sobald die körperliche Unversehrtheit ins Spiel kommt. Andererseits bei Wirtschaftskriminalität habe ich das Gefühl, dass man da relativ viel zulassen würde. Was ist doch dein Eindruck?
Definitiv. Ich glaube, so bei Wirtschaftsdelikt, das tut man manchmal so ein bisschen als Kavaliersdelikt abstempeln, weil ich glaube, gerade so bei Steuerhinterziehung denken viele Leute sicherlich, ja, würde ich vielleicht auch machen, hätte die Möglichkeit. Ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt bei diesen Wirtschaftsdelikten. Obwohl das eigentlich genauso krasse Delikte sind, halt einfach geht es um andere andere Objekte oder ums Vermögen und so weiter. Ich glaube auch, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, wie ist es passiert? Passiert es im Rahmen von der Ausübung von deinem Amt, wo du dich für etwas eingesetzt hast? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Rassendiskriminierung, die sowieso per se ein schwammiger und schwieriger Tatbestand ist. Und da glaube ich auch, dass Leute halt denken, hey, der hat jetzt gesagt, was ich denke und auf den Punkt gebracht. Und jemand anders von einer anderen politischen Meinung hat jetzt das nicht gut gefunden und den angezeigt. Ich finde, das hat schon auch zugenommen, solche Mechanismen.
Ja, weißt du, auch sicher, dass man eine Anklage auf einem politischen Weg nutzen kann, oder? Dass man sagt, da werde ich politisch verfolgt. Und wäre das nicht ich, sondern jemand von einer anderen Partei, wäre das nicht passiert. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo man sicher auch sehen kann, dass das ein politisches Mittel geworden ist, um auch das Thema von Verurteilung und Straftaten in der Politik auf einer politischen Ebene anders zu diskutieren. Dass man da die Opferrolle kann einnehmen. Und das, was ganz gefährlich ist aus meiner Sicht, oder, ist vor allem, wenn man ja auf politischer Ebene versucht, irgendwie Verurteilungen hinzuführen. Gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt an Deutschland denke, so auch AfD-Verbot oder all die Gutachten, mit sie sind angeblich gesichert rechtsextrem, tut man amigs ja fast wie das Gegenteil eigentlich beführen, dass die Leute das Gefühl haben, der Staat geht jetzt willkürlich zum Beispiel gegen Partei vor oder gegen Politiker. Genau. Und es gibt viel mehr Rückhalt dieser Person, als dass man darüber diskutieren kann, sind da Straftaten begangen worden. Das ist auch ein bisschen etwas, was ich würde sagen, kann man beobachten.
Das ist jetzt vielleicht eine steile Aussage, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich meine, nehmen wir mal das Thema Mord. Einer unserer Nationalhelden ist eigentlich ein Mörder. Der Wilhelm Tell hat den Tyrann umgebracht, der Tausende von Leuten befreit hat, oder, wenn man unter der Knechtschaft hat gelebt. Und das SRF hat auch mal einen Film gedreht, und der heisst «Fridas Fall», wo es um eine ging, die aus lauter Not ihr eigenes Kind hat umgebracht. Und als Zuschauer hast du unglaublich fest Sympathie mit ihr, obwohl sie am Ende des Tages ihr Kind umgebracht hat. Und ich fände das jetzt halt schon noch interessant, wenn du mal einen Politiker hättest, der zum Beispiel einen Tyrannenmord begehen würde oder irgend so etwas. Wie würde der Wähler auf das reagieren? Also ich würde jetzt nicht vom Schiff aus sagen, ja, der wird sofort abgewählt werden. Ich glaube auch, da kommt es auf die Situation drauf an, obwohl Mord eigentlich nie in der Ordnung ist, oder? Aber es kommt auch immer um die Umstände, glaube ich, dann darauf an, was die Leute für Sympathien sehen, so wie du jetzt gerade erklärt hast, oder?
Was man einfach kann sagen, es gibt seit 2011 gibt es keine Amtsausübungsgarantie mehr. Also wenn man verurteilt wird, auch zu einer Gefängnisstrafe, dann hat man kein Anrecht darauf, dass man sein Amt noch ausüben darf. Das ist also nicht so, dass du da kannst vom Mord verurteilt werden in den Knast landen und dann weiterhin politisch in dem Sinne sein Amt ausüben. Das ist sicher auch richtig, aber es geht ja dann, ich glaube, die Frage stellt sich ja dann vor allem bei diesen Verurteilungen, wo es ja dann wie keine Freiheitsstrafe gibt, wo ja gerade sehr, sehr auch darauf ankommt, was es war. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Das ist eine ganz grosse Einzelfrage, also Einzelbetrachtungsgeschichte, dass man wirklich jeden Fall für sich behandeln will, dass es extrem schwierig ist, allgemeine Aussagen zu machen.
Ich glaube es auch. Es ist definitiv einzelfallabhängig und am Ende des Tages muss der Wähler entscheiden, von wem er vertreten werden will und von wem nicht.
Darum sorry, meine letzte Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du jetzt gewählt wärst und verurteilt werden würdest?
Ja, auch da finde ich immer darauf an. Würde ich jetzt jemanden umbringen? Logisch würde ich zurücktreten. Ich glaube, das ist klar. Würde ich glaube auch mich selber sehr in Frage stellen. Ja, aber wenn jetzt eben mit diesen Ehrverletzungen, da finde ich einfach schon, je nachdem, oder kommt es auch auf den Kontext drauf an, wie hast du es selber gemeint, ist es politisch motiviert, die Anzeige, die gegen dich erstattet wird? Ich glaube, es käme ein bisschen darauf an. Aber wenn ich wirklich, wirklich falsch würde liegen und einen Mist würde bauen, dann würde ich, glaube ich, die Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das muss auch ein guter Politiker können. und sagen, okay, ich muss gehen. Oder sei das jetzt eben, Korruption hätte ich mich jetzt auch nicht dafür gehabt, wieder anzutreten. Aber fair enough, man hat gesehen, auch das ist möglich. Und du?
Es ist sicher auch eine Frage, ob man wie einen Zwischenweg gehen kann, weil einerseits, ich bin davon überzeugt, dass die Bevölkerung entscheiden soll, oder? Dass jemand eben nicht mehr wiedergewählt wird, dass man sagt, die Person, oder in dem Fall ich, kann die Wähler nicht mehr vertreten. Die Frage ist, kann man einen Zwischenweg gehen und sagen, hey, look, ich werde angeklagt, ich werde verurteilt und ich tritt zurück, weil ich aktuell verurteilt gewählt, also nicht, ich bin gewählt worden, wo ich nicht verurteilt worden bin und jetzt hat sich etwas geändert. Ich trete zurück, aber auch die Freiheit habe, wieder anzutreten und dann sagen, ich habe die Verantwortung übernommen, ich bin zurückgetreten, wo die Verurteilung gekommen ist, aber gleichzeitig wieder antreten und sagen, ich möchte, dass die Bevölkerung entscheidet, ob das, wo ich verurteilt worden bin, mich unwählbar macht und sie dem sind das letzte Wort. Dann ist für mich wie so ein Mittelweg zwischen Verantwortung übernehmen und trotzdem nachher bei den Wahlen, eigentlich bei den gesamten Neuerungswahlen, wie der Bevölkerung wieder die Chance lassen, zu entscheiden, ob ich unwählbar bin oder nicht.
Genau, ich glaube, das ist so der springende Punkt. Kannst du dir selber noch in den Spiegel schauen, wenn du das hast gemacht? Und ich glaube, bei Gewaltdelikt könnte ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe meine Wähler vertreten und mich eingesetzt für das, was ich richtig finde, dann kannst du die Verantwortung übernehmen und sagen, ich finde das richtig und die Leute sollen jetzt entscheiden. Oder ich glaube, das ist der gute Mittelweg. Genau.
Das würde mich jetzt auch von euch, von der Community, wundern. Wie seht ihr das? Müssen verurteilte Politiker zurücktreten oder ist das in Ordnung? Sie sind ja schließlich gewählt worden. Wie seht ihr das? Und wie immer könnt ihr uns das auf Instagram schreiben, auf unseren Kanal oder auf dem Kanal Nebelspalterinnen oder unter den Kommentar bei nebelspalter.ch.
Genau, es ist nämlich schon noch spannend, was ihr dazu meint, weil es ist ein riesiges Thema. Und wir sind nächsten Dienstag am 6 Uhr morgen wieder für euch parat mit weiteren spannenden Themen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.